Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium, das Kapitel 17, die Verse 1 bis 9. Und ich lese nach der Hoffnung für alle. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit auf einen hohen Berg. Sie waren dort ganz allein. Da wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider strahlten hell. Dann erschienen plötzlich Mose und Elia und redeten mit Jesus. Petrus rief: Herr, wie gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, hüllte sie eine leuchtende Wolke ein und aus der Wolke hörten sie eine Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Auf ihn sollt ihr hören. Bei diesen Worten erschraken die Jünger zutiefst und warfen sich zu Boden. Aber Jesus kam zu ihnen, berührte sie und sagte: Steht auf, fürchtet euch nicht. Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden mehr außer Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, befahl Jesus ihnen: Erzählt keinem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist.
Die 3 Jünger haben hier eine sehr intensive Begegnung mit Gott. Jesus wird ihnen offenbart, das erste Mal wirklich offenbart, als der, der er wirklich ist. Zum ersten Mal haben sie das so richtig klar vor sich. Und dann kommt noch die Stimme aus dem Himmel, die das ausdrücklich sagt. Und dann so beim Abstieg sagt Jesus zu ihnen, dass sie erstmal niemand von dieser Erfahrung erzählen sollen, bis er auferstanden ist. Eine intensive Erfahrung und dennoch nicht so, dass sie jetzt dauerhaft verstanden hätten, die 3. Es waren dann noch einige Schritte später notwendig. Wir denken ja im Moment insgesamt gerade viel über Veränderung nach. Veränderung in der Gemeinde. Wie können wir andere erreichen? Was ist unser Platz als LKG Werratal oder unser persönlicher Platz in der Gemeinde? Und dabei ist, so wie ich das sehe, ein wesentlicher Punkt, wie und wo verändere ich mich, beziehungsweise muss ich mich verändern, oder aber anders gefragt, wo und wie darf Glaube und dürfen Gott mich verändern. Nur wenn sich was bei mir ändern darf, in meinem Leben, in mir und in meiner Sicht der Dinge, ist Veränderung außerhalb möglich. Denn nicht ich bin das Zentrum des Universums, auch wenn ich es manchmal denke, sondern unser Bekenntnis sagt, Jesus ist das Zentrum. Und wenn er der Fixpunkt ist, der Mittelpunkt, dann muss sich alles andere um ihn herum bewegen und auf ihn zu. Auch wir, auch wenn es manchmal schwerfällt. Ich denke, das ist die Basis unserer Gottesbeziehung. Deswegen habe ich heute mal 3 Punkte mir ausgesucht von dem Text. Das eine ist, wie begegnet Gott uns? Wie begegnen wir Gott und wie verändert uns diese Begegnung? Wenn ich euch fragen würde, wie Gott uns begegnet, dann würden wahrscheinlich, wäre eine der ersten Antworten, er begegnet uns in seinem Wort in der Bibel. Das stimmt auf jeden Fall. Doch gebe ich eins zu bedenken. Was ist mit demjenigen, der keinen Zugang zu einer Bibel hat oder noch nie vom Evangelium gehört? Ist der dann draußen? Ist er ausgeschlossen? Es gab mal die Meinung, zur Zeit Luthers war eine der großen Diskussionen, wenn einer zum Beispiel taub ist, dann konnte er nicht am Abendmahl teilnehmen, weil die Begründung war, der versteht es ja nicht. Man kann es ihm ja nicht erklären. Und ohne Abendmahl außerhalb des Heils, der kann nicht errettet werden. Und deswegen denke ich, setzt Gott deutlich vorher an. Und er gibt allen Menschen erstmal ein sehr, sehr niederschwelliges Angebot, so würde man das heute nennen, das von Anfang an da ist, lange bevor Jesus überhaupt in diese Welt kam. Es ist ja immer wie, auch wie immer wieder bei uns so eine Frage, so ein Diskussionsthema oder allgemein in Gemeinden natürlich, wenn wir Menschen einladen wollen. Ja, wie können wir sie einladen? Wie niedrig muss die Schwelle sein, damit sich jemand einladen lässt? Oder ab wann ist die Hürde zu hoch? Und wir wissen ja schon aus langer Erfahrung, die Eingangsschwelle zu so einem Gemeindehaus kann sehr hoch sein. Der Paulus, der gibt auf diese erste Frage eine Antwort im Römerbrief. Da sagt er, Gott ist zwar unsichtbar, aber an seinen Werken, an der Schöpfung, haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und Göttlichkeit sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung, fügt er dann noch an. Also das Erste, wo uns Gott überhaupt begegnet, jedem Menschen begegnet, sagt Paulus, ist die Schöpfung. Das ist, um in dem Bild zu bleiben, sein niederschwelligstes Angebot. Das kann jeder entdecken. Spannend finde ich, dass seit Jahrhunderten eigentlich intensiv versucht wird, genau zu beweisen, dass das nicht so ist. Ja, dass Gott nicht der Schöpfer der Welt ist, sondern dass die Welt alleine entstanden ist. Ich bin irgendwann die Tage bin ich auf bei YouTube auf eine Filmserie gestoßen, die heißt Gott ist nicht tot. Da ist jetzt der vierte Teil rausgekommen, habe ich gesehen. Ich habe drei Teile geguckt. Und im Zusammenhang dieses, und da wird in diesen Filmen wird versucht, in der amerikanischen Gesellschaft Glaube aus der Gesellschaft auszugrenzen. Es wird versucht zu verbieten, über Glaube in Schulen, an Universitäten zu reden und so weiter. Und in diesem Zusammenhang bin ich auf eine Aussage gestoßen von dem Astrophysiker Stephen Hawking. Den Namen habt ihr bestimmt alle schon mal gehört. Und eines seiner großen Themen war ja, die Welt, die Entstehung der Welt zu erklären. Und er schreibt in einem seiner Bücher, The Grand Design, weil es das Gesetz der Schwerkraft gibt, kann sich das Universum selbst aus dem Nichts erschaffen. Also es gibt irgendein Gesetz und deswegen konnte das Universum von selbst entstehen. Ich halte den Satz in sich ist schon völliger Blödsinn, aber der Punkt ist, es hat ein scheinbar sehr kluger Kopf geschafft. Er hat einen IQ doppelt so groß wie die meisten von uns gehabt. Und wenn so ein kluger Mensch das sagt, dann muss es ja stimmen. Und dann glauben das viele. Weil viele wollen ja irgendeine Erklärung haben, dass diese Welt, dass alles ohne Gott funktioniert. Hawking räumt zwar an einer anderen Stelle ein, es könnte sowas wie eine schöpferische Kraft geben, so eine diffuse Kraft, das könnte die Schwerkraft sein, aber es gibt auf keinen Fall einen persönlichen Gott, Gott ist auf keinen Fall eine Person, es gibt auf keinen Fall einen Schöpfer. Und was hier passiert, ist meines Erachtens, man versucht ganz bewusst, die eigenen Augen und die Augen anderer zu verschließen, um ja nicht mit Gott als Schöpfer zu rechnen. Weil das Problem, das ich ja dann habe, wenn es einen Gott gibt, der schöpft, also der irgendeine Form von Person ist, dann hat es ja Einfluss und Konsequenzen für mein Leben. Weil dann hat der ja mir irgendwas zu sagen und das will ich nicht. Also versuche ich das zu umgehen. Das Zweite wäre, dass uns Gott begegnet durch Menschen. Ich lasse jetzt mal solche Ausnahmen weg, wie so besondere Geschichten wie Mose im Dornbusch oder der Paulus vor Damaskus oder was. Oder auch so eine vereinzelte Geschichte, die wir immer wieder hören, aus der Mission, dass Jesus Menschen direkt erscheint. Gott geht manchmal so besondere Wege, aber die Regel ist es, dass Gott Menschen durch Menschen begegnet. Es waren nach Pfingsten die Jünger, die Botschaft weitergetragen haben. Allen voran Petrus, Johannes, der Jakobus durfte nicht so lang, der ist relativ früh gestorben bzw. umgebracht worden. Und heute sind wir es, die die Möglichkeit haben, die Botschaft von Jesus neu weiterzugeben. Jede Generation braucht da ihre Form, Glauben zu leben. Das ist auch so ein Ding, vor allem seit der Reformation kann man das richtig so nachvollziehen, weil das alles ja ganz gut dokumentiert ist, dass eigentlich jede geistliche Bewegung, die irgendwann entsteht, sich spätestens in der dritten Generation totläuft. Sprich, die Form wird wichtiger als der Inhalt oder es wird sehr gesetzlich, sehr formell, wenn keine Erneuerung in dieser Bewegung passiert. Das passiert natürlich immer wieder, weswegen Bewegungen dann lebendig bleiben können. Aber anders ausgedrückt, eigentlich braucht jede Generation ihre eigene Erweckung. Keiner kann aus dem Glauben seiner Eltern heraus leben. Ich brauche meine eigene Glaubensbeziehung, meinen eigenen Glauben, mein eigenes Verständnis. Was wir tun können, sind wir wieder bei Menschen, ist vom Glauben erzählen und ihn vorleben. Und das muss dann zusammenpassen, auch zeitgemäß zusammenpassen. Und zwar in der Familie genauso wie außen. Ich habe das Beispiel bestimmt schon mehrfach erzählt, aber es ist gut. Der Missionar Wassermann, früher von der Karmelmission, hat mal erzählt, ein Dorfältester geht her und sagt, wir brauchen eine neue Religion. So wie wir jetzt leben, kommen wir nicht weiter. Wir haben den christlichen Missionar im Dorf und wir haben den muslimischen Mullah. Dann sagt er zu seiner 15-jährigen Tochter, du gehst jetzt ein Jahr zum Missionar, hörst, was der sagt, guckst, wie der mit seiner Frau und seiner Kinder umgeht und dann gehst ein Jahr zum Mullah. Hörst zu, was der sagt, schaust drauf, wie der mit seiner Frau und seinen Kindern umgeht und welches die beste Religion ist in der Praxis, die nehmen wir. Als er dann beim Missionar war und nach einem Jahr gehen wollte, hat sie ihm das gesagt, weil er eigentlich entsetzt war, wieso gehst du, du bist doch so tolle Haushaltshilfe und so weiter, hat sie ihm das erzählt. Und dann war der hell entsetzt und hat plötzlich überlegt, nachzudenken, Moment, wie habe ich jetzt, wann habe ich meine Frau angeschrien, wann habe ich meine Kinder schlecht behandelt und so weiter. Weil er, und das sagt Dr. Wassermann, weil dann hat er plötzlich verstanden, was ich tue, ist genauso wichtig wie das, was ich sage. Die Wahrheit und die Wirksamkeit vom Evangelium wird untermauert durch das, was wir leben. Und das Dritte, wie sich Gott dann offenbart, das ist dann die Bibel. Wobei natürlich das, was wir erzählen, aus der Bibel stammt. Also von daher geht es natürlich schon ineinander über. In der Bibel finden wir den Weg, wie Gott Menschen zu sich ziehen möchte. Die Bibel ist erstmal kein Moralbuch, ist auch kein Erziehungsbuch, um unsere Kinder zu erziehen oder die Welt zu erziehen. Es ist noch weniger eine Weltformel oder eine Anleitung zum Weltfrieden. Und sie ist auch keine Bedienungsanleitung fürs Leben. Das alles kann sie für mich werden, wenn ich darin lese. Doch zuallererst zeigt die Bibel den Weg zum Heil, den Weg heim zum Vater. Das ist die erste Intuition, warum es die Bibel gibt. Und deswegen bin ich immer vorsichtig, wenn man mal mit Leuten redet und so ein bisschen weiter, jemand eine komplette Bibel in die Hand zu drücken, sondern eher ein Evangelium oder Neues Testament, damit derjenige nicht irgendwo bei den Gesetzen oder sonst irgendwie hängen bleibt und sich anfängt, danach zu richten. Ich denke dabei an die Geschichte vom Philippus und dem Kämmerer. Da haben sie ja auch einfach irgendwie, wer genug Geld hat, konnte wahllos irgendein Buch aus dem Alten Testament kaufen. Was kauft der Kämmerer da aus, wo war er her? Äthiopien, das Wort hat gefällt, danke. Kauft sich wahllos ein Buch, Rolle des Jesaja. Hat wahrscheinlich ein Heidengeld gekostet, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann liest er da drin, irgendwie konnte er das lesen, und der Philippus läuft daneben her und sagt, verstehst du, was du liest? Und was sagt er? Ja, wie kann ich denn, wenn es mir keiner erklärt? Ja. Und so ist es hier auch. Evangelium ist Leichtverständnis, wenn man sich da irgendwo in den Tiefen von irgendwelchen Texten verirrt, dann wird es manchmal kompliziert. Klar gibt es Geschichten, die wir lesen. Ich glaube, unter die Heidrun hat es sogar schon mal dastehen gehabt. Der Bibelraucher oder sowas gibt es immer mal wieder, ist aber auch eher die Ausnahme. Die Gefahr ist, wenn man so Bibeln so streut, ich habe das eine Zeit lang gemacht, deswegen rede ich davon, oder die Gideons machen das ja zum Beispiel auch, einfach so unter das Volk gibt. Man kann sich da schön auch drauf ausruhen, so nach dem Motto, ich habe ja meine missionarische Pflicht erfüllt. Wir sind aber als Gemeinde, wir sind als Einzelperson, sind wir Bote Gottes. Und jeder, der sich zur Gemeinde setzt. Also wir merken schon, das Thema Bibel und Begegnung durch die Bibel und Gottesbegegnung mit Menschen kann ich schon immer so richtig auseinander dividieren. Doch dadurch finden man Menschen schließlich zu Jesus durch unser Zeugnis und begegnen, und das vierte, begegnen einer Person. Und die Person ist Jesus selbst, das ist das Ziel. Jesus dann selbst zu begegnen, um von den Geschichten der Bibel und den Wundern und Predigten Jesu zum Glauben zu kommen. Das dauert aber manchmal. Ja? Deswegen habe ich den Weg auch vor, also die anderen Schritte beschrieben. Bei den Jüngern damals hat es 3 Jahre gedauert. Ja? Also vom Kennenlernen von Jesu, bis sie es so langsam verstanden haben, und vieles haben sie selbst noch Pfingsten noch nicht verstanden. Ja, auch da waren Dinge noch nötig. Aber die Begegnung mit Jesus ist mehr als Jesus kennenlernen und sich zu ihm hinwenden. Das ist natürlich die erste Begegnung. Ja? Das ist ja auch eine ganz wichtige, tolle Erfahrung. Die Erfahrung von Vergebung, sich bewusst zu machen, ich bin von Gott geliebt. Ja, ganz, ganz wichtig. Das hat so ein bisschen was von diesem ersten verliebt sein, wenn man Freund oder Freundin findet und sagt, hey, toll und so weiter. Jeder, der verheiratet ist und schon länger verheiratet ist, weiß aber, dass sich Beziehung verändert. Ich würde sagen, eine Beziehung muss reifen. Ja, wenn dieses erste Verliebtheitsgefühl, es funktioniert nicht. Ich hatte immer wieder, lange mit Jugendlichen zu tun und dann hast Pärchen und dann sind sie 2 Jahre zusammen gewesen und dann geht es auseinander oder nach einem halben Jahr, je nachdem. Ja, was war denn los? Ah, das Gefühl war nicht mehr da. Ja, ist manchmal so. Aber wie gesagt, eine Beziehung, die verändert sich, die muss wachsen, die muss reifen, die muss sich vertiefen. Und in der Beziehung im Glauben geschieht dieses Vertiefen dann durch den Heiligen Geist, ja. Der führt uns eigentlich im Glauben dann weiter in die Glaubensbeziehung hinein. So, auf die mal der Überblick, wie uns Gott begegnet. Und jetzt aber wie bei allem im Leben, dass Dinge 2 Seiten haben. Gott kann uns noch so oft begegnen. Wenn du ihm nicht auch begegnest und ihm entgegengehst, dann wird sich nicht viel tun. Deswegen das Zweite. Wie begegnen wir Gott? Ja, was wir sehen können, ist, dass sich Menschen, zumindest in Europa, das ist ja vorhin schon beschrieben, eigentlich immer mehr von Gott entfernen. Doch es ist etwas in uns angelegt, das uns nach Gott fragen lässt. Ja, ich würde es beschreiben als Grundsehnsucht. Es ist nicht so richtig zum Greifen, es lässt sich nicht so richtig beschreiben, aber wir dürfen nicht vergessen, von der Schöpfung her ist in allen Menschen der Atem Gottes. Und dieser erhält uns eine Grundahnung, dass da ein Gott ist. Deswegen auch die vorher beschriebenen Anstrengungen, alles zu tun, um zu beweisen, dass er nicht da ist. Häufig kommt aber die Frage dann nach Gott auf, wenn unser Leben in die Brüche geht. Wenn irgendwas total schief geht oder Katastrophen über Menschen hereinbrechen. Es gibt nicht umsonst diese Volksweisheit, Not lehrt beten. Aber dadurch kommen Fragen nach Gott. Das kann natürlich jetzt völlig unterschiedlich ausfallen. So eine Frage ist natürlich die Frage der Rebellion. Warum lässt Gott es zu? Warum, wenn es einen Gott gibt, warum greift er nicht ein? Warum hat er das nicht verhindert? Ich möchte es jetzt nicht näher ausführen. Oder aber es ist die Frage nach Halt, nach Geborgenheit. Eine Frage, die uns da den Menschen da dazu führt, nach Gott zu suchen. Und Gott suchen, da gibt es eine Zusage von Jesus, der sagt, wer mich sucht, der wird mich auch finden. Ja? Weil Gott ist ja nicht fern, Gott ist ja nicht irgendwo, sitzt da irgendwo auf seiner Wolke und guckt durch ein Wolkenloch auf die Erde herab, sondern er ist ja da, er ist ja findbar. Und wer dann gefunden hat, also die Ansätze gefunden hat, wie vorhin beschrieben, der kommt dann hoffentlich an den Punkt zu sagen, ich probiere es mal. Ich klopfe an. Und Jesus sagt, wer anklopft, dem wird geöffnet. Und so findet eine erste Begegnung unsererseits mit Gott und mit Jesus statt. Und dann wäre der Schritt um Einlass bitten. Ich habe es hier nur als Bitten beschrieben. Ja, die Tür ist offen. Öffne mir die Tür, ich möchte rein. Wer bittet, dem wird gegeben, dem wird Einlass gewährt. Und wenn wir das durchlebt haben, dann eigentlich die Gottesbegegnung, von der ich denke, dass die meisten hier sind, dass wir leben im Lob und Dank und in der Beziehung mit Gott. Bereits auf dem Weg finden jetzt Veränderungen in uns statt. Es verändern sich Sichtweisen. Wir schauen auf manche Dinge anders, zum Beispiel indem man Gott als Schöpfer entdeckt. Die drei Jünger, die haben Jesus nach diesem Erlebnis auf dem Berg mit völlig anderen Augen gesehen. Das erste Mal haben sie ihn gesehen als Gott. Und der Petrus sagt immer, hey, klasse, super, komm, hier bleiben wir. Und Gott sagt, nö. Wird ja beschrieben, kommt die Stimme vom Himmel. Nee. Sondern hört auf Jesus. Macht es euch nicht hier oben gemütlich, sondern hört auf das, was Jesus sagt. Ihr hört meinem Sohn schon 3 Jahre zu, jetzt fangt mal langsam an zu verstehen. Und hier beginnt zumindest für die drei schon was Neues. Wie gesagt, noch vieles nicht verstanden, da ist immer noch ein weiter Weg. Aber es fängt an. Deswegen möchte ich jetzt im dritten Punkt oder im zweiten Teil, wie verändert uns eigentlich diese Begegnung mit Gott? Wenn wir in der Bibel lesen, dann habe zumindest ich erstmal die großen Geschichten natürlich vor allem, die großen Geschichten der Gottesbegegnung, der radikalen Umkehr, der Veränderung. Als erstes ist mir Paulus eingefallen. Paulus vor Damaskus, der innerhalb von einigen Tagen totale Kehrtwende macht. Oder auch, wir sehen immer wieder solche Geschichten von außerhalb der Bibel, dass ein Alkoholiker zum Glauben kommt und wirklich sofort von jetzt auf nachher die Flasche stehen lassen kann und komplett frei ist. Komplett geheilt. Das lässt uns aufhorchen, das begeistert mich, dass solche Dinge geschehen. Doch muss ich dann mir eingestehen, auch das ist nicht die Regel. So unterschiedlich wird wir zum Glauben finden und so unterschiedlich, wie wir hier glauben, wenn wir darüber reden, merken wir das, so unterscheidet sich auch so auch wie wir verändert werden. Manchmal gibt es diese großen Schritte, ja sogar Sprünge und radikale Kehrtwenden. Doch wie viele Menschen kennen wir, die sich so schlagartig verändert haben? Also nicht jetzt nur geistlich innerlich, sondern dass es sofort nach außen völlig sichtbar war. Und ganz ehrlich, das verträgt auch nicht jeder. Ja, also je nach Charakter ist da sehr groß auch die Gefahr der Hochnäsigkeit, Größenwahn oder wie man das immer sagen will. Hey, schaut mal, ich bin Christ, jetzt stehe ich über euch. Das gibt's, ja, sage ich euch. Sage ich euch aus persönlicher Erfahrung, weil ich war so ein Typ mit 17. Ja, also ich weiß, wovon ich rede. Und gibt's mehr. Aber mindestens genauso hat zu kämpfen das persönliche Umfeld. Ja? Also es ist nicht umsonst, dass Jesus zu den drei Jüngern sagt, haltet es erstmal für euch. Macht mal langsam, lasst es erstmal sacken. Wenn Mose Gott begegnet ist, dann hat er so gestrahlt, dass er sein Gesicht bedecken musste, weil es die anderen nicht ausgehalten haben. Und neulich hat mir jemand erzählt, als ich Christ wurde, hat sich mein Freundeskreis komplett verändert, weil die kamen da damit nicht klar. Und als Paulus umgekehrt war, da haben ihm die Gläubigen, da waren es die Gläubigen, zutiefst misstraut. Was der? Das kann ja gar nicht sein. Es gibt diese großen Verwandlungen, aber was ich beobachte, meistens ist es anders. Es sind ganz oft die kleinen, die kaum merklichen Schritte. Und selbst wer mit großen Schritten anfängt, braucht später noch viele kleine. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt, das ist schon ein paar Wochen alt. Die Eva würde sagen, es ist richtig alt. Ja, von der Jesusbruderschaft in Gnadental. Im Anschauen seines Bildes, da werden wir verwandelt in sein Bild. Das ist so ein Lied, das man auch so meditativ wie die Thésée Leute so singt, so 5 bis 10 Mal. Wenn ich ein Bild betrachte, genau betrachte, dann dauert das. Ja, da gibt es nämlich eine Menge zu entdecken. Ja, also das Bild, das ich am Anfang gezeigt habe, wenn man das hier sich so anschaut und rein vertiefen würde und wir würden es so ein bisschen drauf gucken, da gäbe es eine Menge zu entdecken. Die erhobenen Hände, das Licht vom Himmel, die Kreuze unten in der Ecke, da muss man jetzt schon ein bisschen genauer hinschauen. Ich kann so ein Bild mir anschauen und sage kurz, ah ja, Bild von Jesus, Verklärung Jesu und so weiter. Gefällt mir oder gefällt mir nicht? Das ist aber nicht gemeint, ein Bild zu betrachten. Der Psalmbeter drückt es anders aus. Wer gefallen hat an der Weisung des Herrn und Tag und bei Tag und bei Nacht über seine Weisung nachsinnt. Um verändert zu werden, braucht es Zeit. Ich muss mich da damit befassen. Es geht nicht von heute auf morgen, dass alles anders wird. Ja, jeder von uns kennt es, Neujahrsvorsätze, im neuen Jahr mache ich alles anders. Ich esse keinen Zucker mehr, ich mache dieses nicht, ich mache das nicht, ich besuche regelmäßig irgendjemand, hält meistens bis zum 1. Januar. Manche schaffen es auch länger. Ja? Ich muss auch sowas dann einüben, zum Beispiel einen Kalender eintragen. Ja, einmal im Monat Mama besuchen, dann muss ich das festmachen oder sowas. Insgesamt lässt sich das aus meiner Sicht ganz gut vergleichen mit einem Training für eine Sportart. Ja, wir haben ja jetzt gerade, also theoretisch haben wir Winter. Ein guter Skilangläufer in Oberhof, hier drüben im Leistungszentrum. Ein Skiläufer wirst du nicht, wenn du mal da hochfährst und dir ein Skirennen anschaust und einmal im Winter die Skier anschnallst und 5 Kilometer in der Rhön drehst. Nee? Ich muss es erlernen von der Pike auf, die Technik, ich muss trainieren. Im Skilanglauf sind es jetzt nicht so viele Regeln, bei anderen Sportarten muss ich mich mit den Regeln vertraut machen. Ich muss lernen Stück für Stück. Und wenn ich wirklich gut werden will, dann tue ich das auch, wenn ich überhaupt keine Lust dazu habe. Ja, heute ist blödes Wetter, da gehe ich mal nicht raus. Ja, was glaubt ihr, was euch da der Trainer in Oberhof pfeift? Ja, ich hatte ja, das war ja mal lange, lange Zeit mein Kirchenkreis, ich hatte ja da damit zu tun. Und die Jugendlichen, die da im Konfi-Unterricht oder mal im Jugendkreis hattest, die da waren, da gab es nichts anderes. Ja, wenn da was war vom Training her, dann gab es nichts anderes. Fertig. Und dann ist es beim Training ja so, manchmal komme ich nur mühsam voran. Manchmal geht es schnell, dann geht es richtig zackig, da tut sich was. Und manchmal ist es richtig zäh und mühsam und man hängt an einem Punkt und muss unheimlich viel Zeit und Kraft investieren, um weiterzukommen. Und wenn ich richtig gut werden möchte, dann darf es nichts Wichtigeres in meinem Leben geben als Skilanglauf. Ich finde den Bezug auf Glauben gar nicht so schlecht anzuwenden. Wie ich mich im Glaube entwickle, hängt damit zusammen, womit ich mich befasse, was ich trainiere. Ja, wie soll Veränderung in meinem Leben stattfinden, wenn sich Glaube nur einmal im Monat im Gottesdienst abspielt, als Beispiel. Weil Veränderung betrifft mein ganzes Leben, betrifft mein ganzes Sein. Es geht um Veränderung, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, meiner Sichtweisen zu bestimmten Themen. Aber auch zu Menschen, da wird es ja noch viel spannender. Ja? Und dabei finde ich das Wichtigste, dass sich mein Blick verändert und ich lerne, Menschen durch die Augen Gottes zu sehen. Die Bedürftigkeit von den Menschen, die Verlorenheit von Menschen und war vielleicht das Schwierigste, dass Gott jeden Menschen gleich liebt. Und dann geht es um Veränderung meines Charakters. Ja, drauf zu schauen, wo lebe ich nur mich, ohne Rücksicht auf andere? Wo bin quasi ich das Zentrum meines Universums? Wo verhalte ich mich in meinem Umfeld, Familie, Arbeit, Beruf, Schule falsch? Und so weiter. Und all das geht nicht von jetzt auf nachher, das wird uns ja auch völlig überfordern. Und da gibt es Themen in meinem Leben, da bleibe ich hängen. Da geht es einfach nicht weiter. Da komme ich nicht vorwärts und da muss ich drum ringen und drum kämpfen, dass es weitergeht. Und hier kommt ein wichtiger Punkt, der ist schon mit angeklungen, ich muss wollen. Ja, Paulus sagt mal auch im Römerbrief, ändert euren Sinn. Ja, da steckt der Wille drin, dass ich mich verändere. Nur weil wir glauben, verändern wir uns noch nicht wesentlich. Veränderung ist Arbeit. Und Veränderung ist manchmal schmerzhaft. Stelle ich mich dem? Gerade wenn es um charakterliche Dinge geht. Ja, und hier ist, wenn es um dauerhafte Veränderung geht, ist es richtig, teilweise jahrelange Arbeit. Also in der Seelsorgeausbildung, die ich gemacht habe, beziehungsweise wo ich jetzt gerade weitermache, das Veränderungsmodell, da geht man bei charakterlichen Sachen von 3 bis 5 Jahren aus, wo man dran arbeiten muss, bis man eine merkliche Veränderung hat. Da bin ich dann aber einmal im Vierteljahr bin ich im Gespräch. Wichtig dabei ist, dass Veränderung im Alltag geschieht. Ja, ich muss, um mich zu verändern, nicht auf eine Freizeit fahren, oder irgendwo weg, in ein Seminar. Das kann helfen, aber die Gefahr von solchen Sachen, zumindest ich bin so gestrickt und ich kenne viele, denen es ähnlich geht, das hat so ein bisschen was von den Neujahrsvorsätzen. Man kommt dann total begeistert raus, Und dann landet man in einem Alltag und stellt fest, geht ja gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe was bei mir gefunden, wo ich nicht weiterkomme. Eine Möglichkeit wäre, Regeln und Lernschritte vereinbart und die werden immer wieder angepasst und besprochen. Andere Möglichkeit ist wirklich eine Fortbildung mit einem Buch, dass ich mich mal mit befasse in meinem Alltag. Oder es gibt auch Themen, da ist natürlich unter Anleitung oder mit einem Buch mal ein systematisches Bibelstudium. Was sagt eigentlich die Bibel zu dem Thema? Oder eine weitere Möglichkeit, mit anderen Leuten in meinem Umfeld was verabreden, dass sie mich auf was aufmerksam machen, wenn ich etwas tue oder sage, und sage, meinetwegen jetzt hier bei uns vom Männerkreis, wenn man da auf ein Thema kommt, sagt, wenn das bei mir ist und wir sind irgendwo zusammen in der Gemeinde, Bibelkreis, im Männerabend oder auf der Straße und ich tue das, mache mich darauf aufmerksam. Ich bringe gleich noch ein Beispiel. Man könnte das Ganze unter dem Stichwort ermahnen dann ablegen, wenn wir so ein Stichwort brauchen. Und da kommt ein weiterer Punkt mit ins Spiel, wo ich sage, Veränderung, das braucht diese Gemeinschaft, das braucht diese Gruppe. Wir brauchen uns gegenseitig in dem Prozess der Veränderung. Wir brauchen das gegenseitige Korrigieren und das Ermahnen. Und da sind wir an einem Punkt, wo ich behaupte, da sind wir nicht nur wir hier, aber es geht um uns, aber in der Christenheit allgemein schwach aufgestellt. Da steht zwar eine Menge dazu in der Bibel, aber das ist so ein Punkt, da fällt es uns schwer. Wir sagen, es ist eher so, wir sagen lange, lange nichts oder es gibt so bestimmte Triggerthemen, wo man dann schnell reagiert. Also zum Beispiel ein so ein Triggerthema in so pietistisch-evangelikal geprägten Gemeinden wie bei uns, wäre, wenn ein Pärchen zusammenzieht vor der Hochzeit. Ich finde es nicht gut, muss ich dazu sagen. Aber das ist sowas, da wird man relativ schnell reagieren drauf und sagen, oh, es geht doch nicht und so weiter. Persönlich muss ich sagen, viel problematischer finde ich, wenn regelmäßig über andere gesprochen und getratscht wird und keiner einschreitet. Es richtet viel mehr Schaden an. Ich möchte es nicht gegeneinander ausspielen. Aber wer traut sich da mal was zu sagen? Wir brauchen Veränderung. Es gibt Beispiele, ich bringe euch jetzt mal ein Beispiel von mir. Ihr kennt mich inzwischen ganz gut. Und zumindest jeder, der ab und zu mit mir zu tun hat, der kennt eine große Schwäche von mir. Die hat jeder schon mal erlebt oder die meisten schon mal erlebt. Nämlich, dass ich die Neigung habe, Menschen nicht ausreden zu lassen, sondern ihnen ins Wort fallen. Seit 4 Jahren, ich kann es zusammenhängen, mit wie sich das bei mir entwickelt hat, ich kann es nachvollziehen, aber ich kriege es nicht raus. Seit 4 Jahren noch nicht einer mal was zu mir gesagt. Außer meine Frau. Was? Wir sind das voneinander gewöhnt. Das hast nicht nur du. Der Punkt ist es aber. Es stört Beziehungen, es stört Kommunikation. Weil je nachdem, wie mein Gegenüber gestrickt ist, wenn es ihm ein paar Mal passiert, dann neigt der eine oder andere eher dazu, na, halte ich halt den Mund, wenn ich eh nicht ausreden darf. Ja? Und warum ich das als Beispiel bringe, mich hat es am Donnerstag so aufgeregt im Vorstand. Also ich habe mich über mich aufgeregt. Ja, ich glaube, ich habe keinen ausreden lassen. Da habe ich mir überlegt, Menschenskinder, wie kriegst du das raus? Du merkst es und in dem Moment ist aber ja schon zu spät. Da habe ich gedacht, irgendwie bräuchte man ein System. Im nächsten Vorstand kriegt jeder von mir so einen weichen Wollknäuel. Wenn ich jemanden ins Wort falle, darf er schmeißen. Ja, es hat zwar so ein bisschen das Gefühl von Steinigung, aber wenn mich keiner gerade auf der Brille trifft, dann tut es nicht weh. Ja, ich habe mir das dann bildlich vorgestellt und habe gesagt, wenn wir uns das als Ermahnung, wir haben so bestimmten Themen, wo wir feststellen, und jeder kommt in die Gemeinde mit einem Wollknäuel, und wenn dann an irgendeinem Tisch, jetzt zum Beispiel, ich nehme mal das Beispiel, über jemand geredet wird, der nicht da ist, und es ist nicht unbedingt gut, was wir über denjenigen reden, und schmeißt einer. Also, wir werden es nie tun, aber ich finde die Vorstellung finde ich lustig. Das mal so zu tun. Aber der Punkt ist es zu erlernen, sich gegenseitig zu korrigieren und zu ermahnen in einer guten Art und Weise, ein unheimlicher Lernprozess. Aber, und das meine ich mit Veränderung. Das sind die Dinge, die kosten uns Überwindung. Ja, die sind unangenehm, solche Schritte dann zu gehen. Aber ich finde es gut, wenn wir darüber nachdenken. Gottesbegegnung. Wie begegnet Gott dir? Wie begegnest du ihm? Und wie verändert uns diese Begegnung? Habe ich versucht, so ein bisschen aufzudröseln. Ich hoffe, jeder von euch kann einen guten Gedanken daraus mitnehmen. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, es ist so gut und es tut so gut zu wissen, dass wir gerettet sind und eine Beziehung zu dir haben. Aber spannend wird es im Detail, spannend wird es in unseren Beziehungen, in unserer Begegnung untereinander. Ja, und auch spannend wird es, wenn du uns verändern möchtest. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns da wachsen lässt, dass wir offener werden, offener für dein Handeln an uns, offener füreinander, für das, warum du uns in die Gemeinschaft gestellt hast. Jesus, stärk du uns in diesen Punkten, erneuere du uns und schenk du uns Mut. Mut und ein gutes Gespür füreinander. Amen.